Ihr hört Vincent und Marie.
Mit offenen Armen.
Ja, hallo.
Hallo, hallo.
Na? Schön, dich zu sehen.
Freut mich auch. Lange ist es her. Ist immer traurig, wenn wir aussetzen müssen.
Ja, aber wir haben gerade schon gesagt, man muss nur manchmal hin und wieder eine Woche aussetzen und dann häufen sich die Probleme wieder an. Das heißt, wir haben heute ganz viel zu besprechen. Ist doch schön.
Auf jeden Fall. Du bist wieder in Berlin, Marie, richtig?
Ja, bin ich. Und ich sag mal so, ich bin ein ziemliches Nervenbündel. Also es war echt schwieriger als jemals zuvor. Gehe ich bestimmt später auch nochmal drauf ein. Ja, aber ich bin zurück. Ich bin halbwegs heil und gesund zurückgekehrt. Ich habe so 2 Tage vor meinem Abflug Halsschmerzen bekommen. Habe mich dann mit Aspirin-Komplex vollgepumpt und war jetzt die letzten Tage, wie lange bin ich denn jetzt schon hier? Heute ist der 5. April, ja, 5 Tage zu Hause und war krank im Bett, aber fair. Mein Körper hat 1,5 Monate komplett durchgezogen und durchgehalten und das kann ich ihm verzeihen. Dementsprechend hatte ich eine ziemliche Konfrontationstherapie die letzten Tage, also von dem einen Leben komplett zurück in dieses ganz alleine in Berlin, krank, ist ja eh schon immer schwierig, mit all diesen Gefühlen. Ja, also ich bin heute auf einer Skala von 1 bis 10. Eine 6.
Eine 6, okay, immerhin. Ich meine, immerhin.
Ja, es liegt, also ist auch in der letzten Stunde passiert. Vorher war ich, glaube ich, so eine 3.
Was ist passiert in der letzten Stunde?
Erzähl ich später. Okay. Aber erstmal, wie geht's dir? Wo bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Ja, also wir haben ja auch uns ausgetauscht, zuletzt schon privat. Mir geht's auch nicht so gut tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe wieder eine sehr schwierige Lebensphase. Ich habe viel mit Dissoziation zu kämpfen. Da kann ich gleich noch ein bisschen zu erzählen. Wir haben ja schon mal über Dissoziation gesprochen, was das eigentlich ist und wie sich das äußert. Das hatte ich länger nicht mehr. Da war ich auch sehr dankbar drüber, ehrlich gesagt. Und ich meine, gerade komme ich aus dem Fitnessstudio, ich treffe heute Freunde, so 6 von 10 ist, glaube ich, okay. Beschreibt es ganz gut, ja.
Sind wir heute beide eine 6. Ey, ich muss aber ganz kurz dazu sagen, ich bin jetzt nicht so die Horoskopmaus, ne? Aber ich schwöre, Mercury ist wieder in Microwave, Alter, weil allen in meinem Umfeld geht es gerade so beschissen. Alle haben so die beschissenste Woche aller Zeiten, dass ich mir wirklich so denke, das kann kein Zufall sein. Das muss Mars sein. Mercury ist Mars, oder?
Ja, oder die kapitalistische Produktionsweise, die in unserer Gesellschaft herrscht, die könnte damit auch zu tun haben.
Ja, ja. Aber kennst du, manchmal gibt es ja so eine Woche, ich hoffe, das bleibt jetzt auch bei einer Woche, wo es wirklich so allen, egal wie es jetzt in deren Leben aussieht, wo das einfach so ein gemeinsamer Nenner ist. Und ich muss sagen, mir tut das natürlich immer total leid. Also, wenn es allen schlecht geht, aber es ist dann doch auch ein bisschen tröstend und dann kann man wenigstens gemeinsam heulen und dann ist die Diskrepanz nicht so groß.
Also ich kenne das zum Beispiel, dass viele Leute, die ich mit denen zu tun habe, gleichzeitig Albträume haben oder sowas. Das kenne ich auf jeden Fall.
Ah.
Dass Leute oft irgendwie schlecht schlafen alle. Ja.
Ja. Ja, da draußen also ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Der Mond zum Beispiel, der Mars. Wer weiß, was der Jupiter mit uns anstellt.
Wer weiß, was es noch so für Planeten gibt. Ja, aber ich muss auch sagen, ich rauche wieder. Also wenn während der Podcast-Aufnahme geraucht wird, dann ist es ernst. Ich habe mich eben auch gefragt, als ich mir die Kippe gedreht habe vor der Aufnahme, wird in anderen Podcasts eigentlich auch geraucht? Rauchen die Leute in anderen Podcasts?
Weiß ich nicht, aber vielleicht haben die auch nicht so einen Hang zu ASMR. Weil ich liebe das ja, wenn man dieses kleine Rascheln hört und das Zusammendrehen des Tabaks, des tödlichen Nikotins zwischen den Fingerkuppen.
Ja, das Ritual des Zigarettendrehens mag ich auch ganz gerne. Das fehlt mir auch immer, wenn ich mal nicht rauche. Aber du,
ja, sag, also willkommen zurück zu einem Gesundheitspodcast.
Genau. Hast du denn konkrete Themen mitgebracht, die du besprechen möchtest in dieser Folge?
Ja, also ich würde sagen, ganz allgemein wäre das so die Kraft der starken Emotionen. Also vor allem, wenn es negative sind, kennen wir alle. Das fühle ich halt gerade extrem. Und ich muss gerade sehr krass darauf achten, wie ich damit umgehe. Genau, ich glaube, das wäre so mein Thema. Und bei dir ja wahrscheinlich ähnlich, ne? Vor allem, wenn es so kräftig ist, dass es wieder zur Dissoziation kam bei dir?
Genau, das war bei mir vor allem Stress und der resultierte tatsächlich aus mangelnder Selbstversorgung, aber auch eigentlich Überwältigung von negativen Gefühlen und so. Mhm. Da haben wir beide viel zu erzählen. In dieser Folge sind wir uns thematisch doch relativ nahe.
Ja. Wer möchte denn anfangen?
Also ich würde sagen, bei dir ist es spannender, weil du aus Italien zurückgekommen bist. Möchtest du einfach ein bisschen erzählen gerade so?
Ja, also meine letzte Woche war total schön, magisch. Und es hat dann natürlich irgendwann angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, fuck, es geht dem Ende zu. Und auch die Sache mit Andrea, das hat so ein bisschen wie ein Spaß angefangen. Es war jetzt ja auch echt nicht eine lange Zeit, aber ich muss sagen, dass ich sowas halt einfach vorher noch nie auf die Art und Weise erlebt habe, dass jemand, also das habe ich von Anfang an gemerkt, deswegen habe ich mich überhaupt weiter mit ihm getroffen, aber dass jemand nicht Angst hat vor meinen ganzen Gefühlen, sondern das sogar schätzt und mir das kommuniziert. Und das war für mich eben das Gegenteil von dem, was ich sonst in romantischen Beziehungen erlebe. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss eher zurückhalten. Und das heißt, ich konnte mich total fallen lassen und dann war das natürlich total tragisch, dass ich sowas erleben darf und das aber so überhaupt keine Zukunftsperspektive hat. Und ich meine, wir haben dann auf jeden Fall die letzten Tage noch total genossen und meine Freundin Ramona war jetzt zum Glück auch da, aber der Abschied am Sonntagmorgen war schon extrem hart und ich bin echt richtig, richtig krass zusammengebrochen und wenn Ramona nicht da gewesen wäre, ich weiß nicht, wer mich hätte auffangen sollen. Also ich habe wirklich noch, also ich habe lange, ich habe vergessen, wie es sich anfühlt, so viel und so verzweifelt zu heulen. Und das hat mich so krass getriggert auch irgendwie, weil mich das natürlich total an meine Depression erinnert hat. Ich konnte das in dem Fall besser annehmen, weil ich ja einen Grund hatte, warum es mir so ging. Aber da war ich echt kurz so, okay, krass. Vor allem immer noch mit dem Hintergedanken, dass mein Antidepressivum ja jetzt sich auch dem Ende zuneigt. Ich weiß nicht, ob ich deswegen vielleicht auch generell einfach nochmal empfindlicher war. Naja, ich habe es auf jeden Fall irgendwie in den Flug geschafft und auch nach Hause und war zum Glück auch nicht alleine. Mein Mitbewohner war mit seiner Mama hier und ich hatte mich eigentlich auf mein Bett gefreut, aber es ging nicht. Ich musste dann bei meinem Mitbewohner schlafen, weil es, also keine Ahnung, ging einfach nicht. Und ja, dann so die letzten Tage. Also ich habe viel gesprochen natürlich mit meinen Freundinnen und ich wusste, dass es jeden Tag ein kleines bisschen besser wird. Und ich habe versucht, einfach das alles zu fühlen, mich nicht davon abzulenken mit irgendwas, was irgendwie leicht wäre, wie, weiß ich nicht, trinken oder rausgehen, das konnte ich einfach nicht, auch wegen krank sein. Und ich dachte, das ist gut, weil wenn ich das jetzt einmal alles komplett fühle, dann, das habe ich ja auch in der Vergangenheit erlebt, dann geht das schneller, dann zieht das schneller vorbei. Und ich habe es geschafft, es war halt nicht schön. aber dazu kommt eben jetzt nicht nur irgendwie dieses so zerrissene Herz wegen Napoli generell und wegen Andrea, sondern natürlich auch, ich muss mir einen neuen Job suchen und ich muss wieder in die Uni und das wächst mir alles über den Kopf, obwohl das eigentlich alles gar nicht so viel ist. Aber alles gleichzeitig ist eben sehr stark. Es ist halt die komplette Realitätsklatsche. Und ja, ich habe dann, wie wir auch schon letzte Folge besprochen haben, mir eine Liste gemacht, versuche irgendwie jeden Tag das zu schaffen, was ich schaffe und mich so dann Stück für Stück hervorzukämpfen aus meinem Emotionsloch. Genau, und auf der anderen Seite versuche ich halt einfach meine Emotionen anzunehmen und auch irgendwie dankbar zu sein, dass ich so starke Emotionen fühle, weil die ja einen Grund haben und weil vorher eben sehr viel Schönes passiert ist und auch meine Zukunftsängste sind berechtigt. Und hätte ich diese Angst vor meiner Zukunft nicht, dann würde ich ja gar nicht meinen Arsch hochkriegen und, weiß ich nicht, mir Gedanken machen. Das heißt, alle Emotionen, die ich so in mir habe, die sehr unangenehm sind, haben für mich eine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, das ist gerade alles, was ich machen kann damit, ja. Und dazu muss man ja auch sagen, das schwebt mir aber eben auch die ganze Zeit im Hinterkopf rum. Diese krassen Emotionen, die ich gerade spüre, die sind alle so privilegiert. Also die Probleme, mit denen ich mich da befasse, das ist alles selbst gemacht. Also ich habe mir selber ausgesucht, mein Herz in Napoli zu haben und in Berlin und in Wuppertal. Das ist alles Luxus pur. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Also es geht nicht um meine Existenz, es geht nicht ums Überleben. Das ist halt einfach nur mein kleines Mädchenherz. Und ja, das ist auch wichtig. Und ohne kann ich auch nicht überleben. Aber es ist jetzt wirklich nichts im Vergleich zu dem Leid von anderen Menschen. Das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein rationaler Zugriff dann darauf. Aber Gefühle können das ja nicht so trennen. Also ne, man kann natürlich mit dem Verstand dann sich selbst behelfen und das einordnen. Ich finde das auch wichtig. Ich finde es auch gut, dass du das machst. Das hilft mir selber auch. Ja. Aber die Gefühle selber unterscheiden ja nicht zwischen diesen Kategorien. Also die Gefühle zum Beispiel haben ja keinen Vergleich zu anderen, weil die Gefühle erlebt man ja nur selber. Könntest du denn konkretisieren, welche Gefühle und Gedanken dich so bedrängen, die du durcharbeiten musst gerade, was das konkret für Gefühle und Gedanken sind?
Ja, das ist auf der einen Seite einmal dieses Loch in meinem Herz. Das fühlt sich für mich so an. Ich weiß ja, dass ein Teil von meinem Herz einfach in Napoli ist und dieser Teil, der wird halt immer größer. Je länger ich dort bin und je mehr Menschen ich kennenlerne und Beziehungen aufbaue. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das dann so an, als wäre so ein sehr großes Loch in mir, wenn ich dann zurück bin. Und mich hat das so ein bisschen geärgert, weil beim letzten Mal war das Zurückkommen sehr viel leichter. Aber gut, da habe ich mich völlig verliebt und so. Also es spielt halt einfach eine Rolle. So Liebe ist einfach dumm, ist irrational, aber ist halt einfach so ein krasses Gefühl. Und was mir halt einfach so wichtig ist, ist, dass ich, also ich liebe ja mein Leben hier, es ist so schön und ich möchte das schätzen können und ich weiß einfach, dass es jetzt eine Weile braucht, bis dieses Loch sich nicht mehr so groß anfühlt, sondern ich das wieder füllen kann mit meinen ganzen tollen Menschen hier aus Berlin oder auch generell aus Deutschland mit meiner Familie. Also das ist gerade einfach so dieser Prozess, in dem ich mich befinde und wo ich Geduld brauche. Und auf der anderen Seite ist es eben so ein Loch in Richtung Zukunft, weil ich nach wie vor total hinter meinem Studium stehe und das absolut gerne einfach nur fertig haben wollen würde. Und ich aber so viel gleichzeitig will und das alles nicht so richtig zusammenpasst. Also es passt schon zusammen, aber auf der einen Seite, also ich habe ja gesagt, dass ich drüber nachdenke, eben ein Urlaubssemester zu machen, weil ich es wirklich wissen will und ich nicht weiß, wie lange ich dieses Apartment noch halten kann und so, dass ich mir so denke, ich ziehe jetzt das Sommersemester durch, gehe arbeiten, dann gehe ich für ein halbes Jahr nach Napoli und wer weiß, was danach ist. Und dann ist nur ein halbes Jahr mehr und dann kann ich das Studium vollenden. Aber trotzdem, ich werde jetzt 27, wenn ihr das hört, morgen. Also am, ich glaube, am Mittwoch oder so. Nee. Dienstag, am 10. April. Und ich denke mir so, oh mein Gott, 27. Und was mache ich? Was mache ich? Statt einfach fertig zu studieren, meine kleine Schwester hat mich bald überholt, mache ich es mir selber schwierig und ziehe das so lange nach hinten. Und dann denke ich wieder so, ja gut, ich bin meinen 20ern, ich habe schon eine fertige Ausbildung. Vielleicht ist es jetzt die Zeit, um ein bisschen dumm auch zu sein und meinem Herz zu folgen. Dann gleichzeitig muss ich beschissen nochmal mein verficktes Buch zu Ende schreiben, weil vielleicht könnte ich damit ein bisschen Geld verdienen, vielleicht auch nicht, aber ich muss zumindest versuchen. Also es sind so ganz viele Wölfe in mir, die miteinander kämpfen, die nicht so schlimm sind, die ich einfach nur ordnen muss. Aber das heißt, in meinem Herz ist einfach so viel Loch, aber auch ganz viel Chaos und ich kriege das alles hin. Ich brauche nur ein bisschen Zeit und vor allem, genau wie du sagst, darf ich mich jetzt nicht extra überfordern und gelähmt werden, sondern muss ein bisschen rational an die Sachen rangehen. Ich weiß, was mein Herz will. Ich weiß in meinem Verstand, was wichtig ist. Und das muss ich jetzt alles so zusammenkriegen.
Ja, ich meine, einiges von dem, was du gerade erwähnt hast, ist lustigerweise auch irgendwie ein Thema, das mich gerade bedrückt, also was bei mir zuletzt sehr präsent war. Und du hast gerade eben beschrieben, andere Leute haben das und das schon fertig und man sieht irgendwie, wie andere Leute, ich will jetzt gar nicht sagen, erfolgreich sind, weil es geht gar nicht um Erfolg, es geht eher darum, dass man das, was man will und das, was man auch kann, umsetzen kann. Und ich habe auch nochmal gemerkt, wenn man seelisch vorbelastet ist, wenn man diesen Ballast mit sich rumschleppt, dann kann man manchmal nicht so wie andere oder nicht so, wie man will. Und das ist halt auch eine große Kränkung. Also ich hatte noch mal eine Therapiesitzung. Ich habe ja nicht mehr so oft Therapie. Das hat mir auch sehr gut getan. Und da ging es auch darum, dass man, wenn man wie ich traumatisiert ist, beispielsweise immer dieses riesen Traumanetzwerk mit sich rumschleppt. Also das hast du halt immer an der Backe, ob du willst oder nicht. Und ich habe zuletzt beispielsweise nicht ausreichend Selbstfürsorge betrieben. Das heißt, ich habe nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen, die ich treffen muss, um trotz multipler Traumatisierung irgendwie gut durch den Alltag zu kommen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Also ganz ehrlich, weil ich
Ja.
einfach irgendwie, ich habe so viel Scheiße in meiner Jugend durch und ich dachte so irgendwie, ich bin doch jetzt erwachsen, es ist doch alles gut und ich wollte einfach normal leben. Es ist völlig nach hinten losgegangen, weil ich auch an den Anforderungen gescheitert bin, die der bürgerliche Alltag so bereithält. Das ist bei mir auch das Studium, Geld auftreiben und solche
Ja.
Dinge. Und mir ist es auch völlig über den Kopf gewachsen, weil ich nicht in der Lage war, das so umzusetzen, wie ich es umsetzen wollte, aber auch nicht schrittchenweise rangegangen bin. Also ich habe die Selbstfürsorge vernachlässigt und dann ist mir das alles sehr schnell, sehr krass über den Kopf gewachsen.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, der mir die letzten Tage auch wieder aufgefallen ist. Wir haben uns das nicht ausgesucht und es nervt auch einfach so übersensibel zu sein und immer so auf sich aufpassen zu müssen. Und deswegen verstehe ich komplett, ich habe manchmal auch einfach keinen Bock. Ich würde auch manchmal gerne mehr wie so ein kleiner Roboter funktionieren. Mein Papa kann das zum Beispiel ganz gut. Wir lachen da immer drüber, weil der ist wirklich so, der kann seine Emotionen einfach abstellen. Und funktionieren. Und das fällt mir nicht leicht. Ich kann das nicht einfach so. Und ich muss so krass auf mein Glück in Anführungszeichen oder zumindest die Selbstfürsorge, diese Grundversorgung achten, um überhaupt funktionieren zu können im Alltag. Und das ist einfach eine Sache, die einherkommt mit psychischer Erkrankung und meistens auch ein Leben lang. Und deswegen machen wir das nicht einfach nur aus Spaß. Oh, ist es ganz doll wichtig, gut auf sich acht zu geben? Nein, es ist verfickt nochmal die Grundlage, um überhaupt leben zu können. Und deswegen ist es sehr spannend, dass man jetzt an deinem Beispiel erkennt, wenn man das mal lässt, was dann passiert, dann gerätst du in so einen Stress, dass dein Körper nicht anders kann, als in Dissoziation zu verfallen. Da merkt man mal das Ausmaß. Und das ist doch echt, echt krass. Also das vergessen wir ja wahrscheinlich manchmal selber. Wie ernst das doch eigentlich ist. Das ist halt kein Joke, oh, wir sind ein bisschen mentally ill. Nein, das ist halt einfach ein verfickter Dingsbums, ein Klotz am Bein, also ein großer.
Genau, es geht gar nicht darum, sich damit zu identifizieren oder das so als Character-Trait irgendwie groß zu machen. Es geht halt darum, dass man das
Ja.
irgendwie, dass man einen pragmatischen Umgang damit findet. Und was zuletzt, also ich hatte gestern Therapie, heute haben wir Freitag, war also der Donnerstag ein Thema war, war halt eben die Kränkung, die mir das zufügt, dass ich weder mit meinem Verstand diese Dinge lösen kann. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe mir jetzt 2 Wochen dabei zugeschaut, wie ich komplett reinscheiße und habe zwar rational verstanden, dass das alles nicht gut läuft, aber ich habe mich halt nicht auf meine Emotionen eingelassen und dann wird das auch nichts. Und das halt eben, naja, dass man teilweise so ohnmächtig ist gegenüber dem Ballast, den man mit sich rumschleppt und dass man das nicht skippen kann. Also dass man, wenn man diese Vorbelastung hat, wenn man irgendwelche Symptome hat, traumatisiert ist, es gibt verschiedenste Formen, durch die Menschen belastet sind, das ist ja bei jedem anders, dass man nicht einfach das ignorieren kann. Also es gibt Menschen, für die funktioniert das. Es gibt Menschen, die sind sehr erfolgreich, die machen Karriere, die schaffen es, das zu verdrängen. Ich kann nur sagen, für mich funktioniert das nicht. Also
Ja, aber magst du mal ein bisschen erzählen, wie das so angefangen hat oder wie das aussah die letzten 2 Wochen bei dir? Weil ja, wir haben geschrieben und es klang schlimm und schwierig, aber das klingt gerade alles noch so ein bisschen kryptisch für mich.
genau, also gut, dass du nachfragst. Es sind einfach ein paar Sachen zusammengekommen. Also es ist zum einen so, dass ich hatte ein Auftrittsangebot, das relativ lukrativ gewesen wäre, und ich habe es nicht geschafft, zeitnah darauf zu antworten. Und es war, also Lara hat das so schön beschrieben, wie der Esel mit der Karotte vor der Schnauze. Ich hatte dieses Angebot, und das hätte exakt die Summe eingebracht, die ich brauche, um meine Schulden zu begleichen. Und ich habe erst nach 48 Stunden darauf geantwortet, weil ich einfach zerstreut war. Beziehungsweise wollte ich antworten und in dem Augenblick hatte der Auftraggeber schon jemand anderen gefunden. Das heißt, ich habe einfach nicht schnell genug zugesagt. Und das hat bei mir zu so einer Derealisation geführt, weil der erstmal dieses riesige Glück war, aus heiterem Himmel kommt ein Auftrag, der mir total helfen würde. Und dann geht er doch an jemand anderen. Und wenn ich professionell gewesen wäre, hätte ich erstmal zugesagt und dann alles weitere besprochen, aber ich war halt so verzettelt. Da war die Enttäuschung sehr groß und ich konnte das nur schwer loslassen. Und dann war zusätzlich die Abgabe einer Seminararbeit und ich habe völlig chaotisch an dieser Seminararbeit gearbeitet. Ich habe 4 Monate daran gearbeitet, weil ich mich nicht strukturiert bekommen habe. Also ich habe weder ein konkretes Kapitel bearbeitet, was so für eine Seminararbeit perfekt passt, und bin viel in die Bib gegangen. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen daran gearbeitet. Dann war plötzlich die Abgabe. Ich musste den Text extrem kürzen und es hat meinen Anforderungen, die ich an mich selber habe, überhaupt nicht mehr entsprochen, sodass ich halt eine Seminararbeit abgeben musste, an der ich 4 Monate gearbeitet habe, die dann überhaupt nicht meinen eigenen Ansprüchen genügt.
Aber du hast sie und abgegeben?
Also ich habe sie abgegeben, ja.
Das heißt, du kommst durchmäßig wahrscheinlich, oder?
Ja, das auf jeden Fall, genau, das auf jeden Fall. Aber es war halt da auch wieder diese große Kränkung, dass ich, ich sage mal, ich kann ja akademisch schreiben. Also wenn ich da konzentriert und ruhig rangehe, dann kriege ich das sehr gut hin. Aber auch da kam mir mal eine Verzetteltheit in die Quere, sodass ich quasi wieder damit konfrontiert war. Ich hätte zwar die Kompetenz, das vernünftig zu machen und habe den Willen, das sehr gut zu machen, aber ich habe nicht die notwendigen Vorkehrungen getroffen, weil ich zu faul war oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Faul ist jetzt sehr negativ.
Ja.
Und dann kam noch dazu, dass eine Summe von meinem Konto abgebucht wurde von Schulden, die ich noch hatte, und die Abbuchung ist geplatzt und das geht dann natürlich an die Schufa und dann wird es schwieriger, einen Kredit zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist alles irgendwie simultan passiert.
Oh Gott.
Genau, und ich habe einfach gehofft, dass es halt besser wird oder dass ich wie durch ein Wunder die Kraft kriege, das zu bewältigen, anstatt mich halt auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, okay, das ist, wie du eben schön gesagt hast, alles ist existenziell. Man kann einfach erstmal festhalten, das sind keine existenziellen Themen, das ist nur nervig und anstrengend. Und anstatt zu sagen, okay, ich strukturiere meinen Alltag etc. pp., habe ich mich halt nur noch vor die PlayStation gehangen, wie so ein 14-Jähriger, habe da halt gezockt, also völlig regressiv.
Oh, warte mal, es klingelt gerade, ich mach mal ganz schnell auf, ja? Entschuldigung.
Marie, kurz zu dir, dann erzähle ich einfach weiter. Also, was meine Reaktion war auf diese Vorfälle, die ich gerade beschrieben habe, war halt in die Regression zu gehen. Das heißt, Videospiele zu spielen. Und an sich spricht da nichts gegen. Ich habe dann aber keine Vorkehrungen mehr getroffen, mit diesen Anforderungen umzugehen. Das heißt, ich habe mich nur noch in der Regression aufgehalten und gehofft, dass die Dinge besser werden. Und oh Wunder, die Dinge sind nicht besser geworden, sondern im Gegenteil schlechter. Und Marie kommt zurück.
So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Wurde kurz mal eine fette Matratze geliefert für die Nachbarn. Sonst nichts. Was habe ich verpasst?
Ich hatte gerade erzählt, dass ich auf beschriebene Situationen, die mich belastet haben, einfach mit Regression reagiert habe. Das heißt, ich habe nur noch gezockt und gehofft, dass es von alleine besser wurde. Es wurde aber nicht besser. Ich bin immer gestresster geworden, weil natürlich diese Regression, dieses Zocken, mich immer weiter davon abgehalten hat, pragmatisch mit den Dingen umzugehen, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe auch weniger Zeit mit Lara verbracht, weil ich nur noch an der blöden Konsole hing. Und das führte dann halt eben zu einem Ausmaß an Stress, das dann wieder in die Dissoziation geführt hat in den letzten Tagen.
Ja. Er ist ganz furchtbar, aber ich glaube, ganz viele von uns kennen das. Also je weiter man aufschiebt, das ist dann ja auch nicht mehr nur reine Prokrastination, sondern wirklich Regression, wie du sagst, desto schwieriger wird es ja, sich daraus zu helfen. Und dann ist natürlich die Dissoziation ein absolutes Warnsignal. Aber was ist dann passiert? Magst du noch mal mehr auf die Dissoziation an sich eingehen oder wie du jetzt damit umgegangen bist vielleicht, was dir lieber ist?
Ja, gerne. Also Dissoziation ist ja auch erstmal bei jedem Menschen unterschiedlich und kann unterschiedliche Ausmaße haben, von Verwirrtheit bis völliger geistiger Abwesenheit. Und bei mir hat das eine krasse somatische, also körperliche Komponente. Ich kriege dann wie Lähmungserscheinungen in den Beinen. Das ist total abgefahren. Also meine Beine sind wie Wackelpudding und ich stürze dann auch tatsächlich. Also ich falle dann auch um. Ich kann dann kaum noch laufen. Und am krassesten war es wirklich gestern Morgen, also am Donnerstagmorgen, wo ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten fast weinen konnte. Ich habe das Problem, nicht weinen zu können, nachdem ich mich wirklich auf den Boden legen musste und nicht mehr handlungsfähig war. Also ich war nur noch verwirrt und konnte eigentlich keinen klaren Gedanken mehr fassen und habe das alles als völlig surreal erlebt. Also ich habe mich gefühlt, als wenn ich in einem Albtraum gefangen wäre. Meine Beine funktionierten nicht, ich konnte mich kaum bewegen. Und hatte das Gefühl, als ob mein Gehirn entzündet wäre. Also alles hat sich fürchterlich angefühlt und ich war total verwirrt. Und zum Glück hat Lara mir sehr geholfen. Ich kann mich ja glücklich schätzen, so eine tolle Partnerin an meiner Seite zu haben, die mir dann auch sagt, dass das halt nicht geht, wenn ich sie irgendwie anblaffe oder mich daneben benehme, nur weil es mir schlecht geht, dass sie aber halt für mich da ist, wenn ich konkret sage, was ich brauche. Und dann hatte ich nochmal eine Therapiesitzung, in der ich auch darüber sprechen konnte und das nochmal ein bisschen ordnen konnte. Und da tauchte dann halt eben dieses Traumanetzwerk auf, das halt eben stärker ist als man selbst. Also mir ging dann auch so durch den Kopf, es ist einfach naiv, in den Kampf mit diesem Traumanetzwerk zu ziehen und zu glauben, dass man da gewinnen könnte, dass man klüger oder stärker wäre. Man muss mit diesem Vorballast, den man mit sich rumschleppt, seien das depressive Symptome, sei das eine Traumatisierung, eine Persönlichkeitsstörung oder was auch immer, oder Ängste, es gibt ja verschiedenste Formen, man muss damit kooperieren. Man kann nicht einfach sagen, ich ignoriere das, ich gehe darüber hinweg, ich bin stärker oder sonst wie als das. Und das hat mir sehr geholfen zu sehen, okay, es gibt einen pragmatischen Umgang damit, ich muss mich auf meinen Hoden los. Sehr lustiger freudscher Versprecher.
Aber du also, musst dich auf deinen Hoden setzen. So ist
ja,
es.
Manchmal muss man sich einfach auf seinen Hoden setzen. Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig. genau, nee, also auf den Hosenboden sollte ich mich setzen. Mal tief durchatmen und ich habe ja auch, also was mir zum Beispiel sehr hilft, ist, wenn ich alleine bin, ist, wenn Lara mir einen Gegenstand da lässt zum Beispiel, also dass ich sie bitte, mir einen Gegenstand da zu lassen, einen Ring oder irgendwas von ihr, dann habe ich so einen Reminder. Und ich habe ja Schelling hier, die Robbe, mit der ich zusammen wohne, mein problematischer Mitbewohner.
Du wohnst mit Schelling, also bitte. Ja,
wenn man ihn fragt, dann wohnen wir hier nur mit ihm. Aber mir Schelling zu packen und ein bisschen mit dem zu schnacken, und der ist ja auch für mich da, das kann ja auch helfen. In der kindlichen Phase nennt man das Übergangsobjekt. Also das ist ja so, dass psychoanalytisch spricht man ja von den Mitmenschen als Objekten. Das klingt immer ein bisschen schroff, aber so nennt man das halt. Und wenn das Kleinkind von der Mutter alleine gelassen wird, was manchmal einfach notwendig ist, weil du kannst nicht immer bei deinem Kind sein, dann löst das in dem Kind Panik aus, weil der Objektbezug wegfällt, weil das über die Mutter verläuft. Und dann gibt es das sogenannte Übergangsobjekt, das ist das Kuscheltier in der Regel. Und das ist ein Ersatzobjekt für Kinder, die dann eben ruhig sind und sozusagen sich beruhigen können durch dieses Übergangsobjekt. Und wenn man eben eine frühkindliche Traumatisierung hat, dann muss man akzeptieren, und das ist eine riesige Kränkung für mich, dass diese frühkindlichen Zustände einfach auftauchen, da sind und mächtiger sind als man selbst. Egal wie klug man ist, egal wie erwachsen man ist, die Traumatisierung ist halt da. Und das hat sehr geholfen, das in der Therapie nochmal zu besprechen und einfach einzusehen, okay, das kränkt mich zwar und mir ist es irgendwie peinlich, ich schäme mich dafür, dass ich halt in frühkindliche Zustände abrutsche, aber das ändert nichts daran, dass das halt so ist. Und das war jetzt gestern, mir geht es heute sehr viel besser. Einfach dadurch, dass ich mehr Klarheit habe. Und ich meine, das ist ja eigentlich das Prinzip der Psychoanalyse, Unbewusstes bewusst zu machen, um einen Umgang damit zu ermöglichen.
Und das heißt, deine Kooperation gestaltet sich jetzt so, dass du das erstens akzeptierst und anerkennst und dementsprechend dann auch besser damit umgehen kannst, indem du eben guckst, was bräuchte mein frühkindlicher Zustand zum Beispiel, oder
wie läuft absolut. Das ab? Genau, also ich bin ja einfach relativ viel alleine zu Hause und Lara macht ja sehr viel Sport und hat ja zum Glück auch ein sehr erfüllendes Leben. Ich bin ja froh, dass ich keine dependente Beziehung führe, wo man so aufeinander klebt. Und in letzter Zeit war ich eben dann alleine zu Hause und bin eher völlig durchgedreht und hatte so Nervenzusammenbrüche und habe mich gedanklich total zerfranst. Und ich habe einfach akzeptiert, okay, es ist halt so, dass ich nicht alleine zu Hause sein kann, ohne vorher die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Ich muss dann eben dafür sorgen, dass ich mich vernünftig von Lara verabschiede. Das ist sehr wichtig, einen Abschied vernünftig zu gestalten. Und zum Beispiel aus dem Haus zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, in die Bibliothek, solche Sachen helfen mir sehr. Und ich kann nicht die Erwartung haben, es wird halt besser werden oder es wird schon okay sein. Also ich glaube, ich kann es im Endeffekt so runterbrechen. Die große Kränkung einer chronischen, seelischen Krankheit ist, ich kann nicht erwarten, dass es mir einfach so okay geht. Das kann ich leider in diesem Leben nicht erwarten. Und ich habe das erwartet, ich habe darauf gehofft, gerade in der Phase mit einer großen Belastung. Es war einfach eine dumme Idee. Und ich akzeptiere jetzt mehr, dass meine Ausgangssituation halt ist, wie sie ist.
Ich muss sagen, deine Worte berühren mich sehr und ich bin mir sicher, alle Zuhörenden auch, weil diese Kränkung in der Tat kränkend ist und wehtut und mit Scham behaftet ist und mit Schuldgefühlen. Und die ist aber, die kommt einher mit psychischer Erkrankung. Und deswegen finde ich das sehr weise und sehr schön, wie du das gesagt hast, weil wir das alle akzeptieren müssen. Unsere Mitmenschen müssen das akzeptieren. Es ist für niemanden leicht, am wenigsten für die Betroffenen, die sich ja immer wie eine Belastung fühlen. Und wir tun alle unser Bestes und das ist wichtig. Wir können das nicht alles auf die Schultern unserer Mitmenschen belasten, aber ja, es ist kränkend und wir müssen das akzeptieren. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen und der gehört jetzt dazu.
Ja, und genau das Interessante ist, dass das jetzt nur ein Tag war, eine Therapiesitzung und ich habe mich aufgerafft, wieder einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Und diese sehr starken Dissoziationsphänomene sind direkt abgeklungen. Das ist ja auch bemerkenswert, dass sozusagen eine Auseinandersetzung mit diesen Dingen dazu führt, dass es einem schon unmittelbar auch besser geht, obwohl es einem vorher sehr, sehr schlecht ging.
Ja, man ist halt immer so eine wichtige Sache davon entfernt. Also man braucht aber irgendwas. Man muss irgendwas machen, was hilft. Und dann wird es ein bisschen besser. Und dann kann man das nächste kleine Ding finden und das nächste kleine Ding. Man muss halt irgendwas finden. Und manchmal ist das einfach ein Telefonat mit jemandem oder eben eine Therapiestunde. Ich habe jetzt zum Beispiel ja keine Therapie mehr, aber deswegen ist für mich umso wichtiger, zum Beispiel mit dir zu reden oder eben mit anderen Leuten. Irgendwas, damit man sich nicht verliert, nicht komplett. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, also ich gestatte mir auch die Momente, mich zu verlieren, aber ohne mich ganz zu verlieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich hatte es auch irgendwie vorgestern, bin ich dann wirklich nochmal richtig zusammengebrochen auf meiner Yogamatte und wäre da am liebsten liegen geblieben. Und ich wusste aber, ich darf das nicht so weit gehen lassen. Also weil ich bin auch immer nur ein Nervenzusammenbruch von einem richtig schlimmen Nervenzusammenbruch entfernt wahrscheinlich. Und ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dann gemacht. Ich habe mir das bewusst gemacht und habe wirklich mich hingesetzt, in meinem Zimmer umhergeschaut. Ich war auch alleine zu Hause und habe so geguckt, was kann ich jetzt tun, damit es mir ein kleines bisschen besser geht, damit ich nicht mehr heulend auf dem Boden liege. Und ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe dann wirklich geschrieben. Das hilft mir jetzt in diesen Tagen gerade ganz doll. Also, dass ich so merke, das, was mir alleine zur Verfügung steht, was mir immer hilft, worauf verlasse ich, auch wenn es nicht gut wird oder so, ist wirklich etwas mit dem Schmerz anzufangen. Also das ist so ein bisschen mein Weg da heraus. Also irgendwie den Schmerz rauszukriegen. Wenn ich jetzt nicht krank gewesen wäre, wäre es vielleicht spazieren gewesen oder jeder hat irgendwas. Also es kann die kleinste aller Kleinigkeiten sein. Aber genau, eine Sache zu verändern, damit sich alles andere danach verändern kann. Ich fand es auch spannend. Ich habe viel an dich gedacht, tatsächlich in den letzten Tagen, was die Objektkonstante, Konstanz?
Objektkonstanz, genau. Ja, die Objektkonstanz.
Ja, angeht gedacht, weil ich das ja sonst nicht so krass brauche. Wobei mir dann aber im Nachhinein aufgefallen ist, ich bin schon ein Mensch, der sehr viel so kleine Dinge braucht und ja auch alles aufbewahrt an Erinnerungen, weil ich kleine Dinge brauche, um mich den Dingen, den spirituellen Dingen verbunden zu fühlen. Das heißt, ich habe mich da unterschätzt, ich brauche das doch auch ein bisschen oder mehr als ich dachte. Und ich musste das jetzt mit Napoli auch so machen. Also ich habe Andrea auch Dinge gegeben, die er anfassen kann, in der Hoffnung, dass sie ihn an mich erinnern. Und ich habe auch Sachen mitgenommen, die ich festhalten kann. Wie als bräuchte man so einen Beweis dafür, was passiert ist. Und das fühlt sich auch voll, ich fühle mich ganz klein. Weißt du, wie ich meine? So bedürftig. Und ich hasse das. Mir ist auch aufgefallen, ich bin ja voll oft so in meiner Man-Eater-Energy. Das fühlt sich so viel leichter an für mich. Und ich fühle mich dann so viel stärker und mala femina, femme fatale. Ich entscheide. Das ist mein Herz, mein Körper, ich entscheide darüber. Es fühlt sich so viel leichter an als dieses, oh, ich bin klein und ich brauche Nähe und ich brauche Liebe. Also ich will das und das tut mir gut. Das war für mich jetzt auch nochmal so ein bisschen die Erkenntnis von den letzten anderthalb Monaten, wo es ja viel um die Leiblichkeit ging und alles. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ich bin wie schon wieder, also macht ja jeder, aber wieder eine neue Version und habe so viel gelernt, aber das kommt natürlich auch einher mit neuen Bedürfnissen und Dingen, die fehlen. Muss ich jetzt auch mit umgehen und gucken, wie ich das gestalte.
Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man durch bestimmte Ereignisse im Leben merkt, dass man anders ist, als man dachte, dass man ist. Also, dass man plötzlich durch irgendwelche Umstände merkt, ich kann doch nicht so gut alleine sein, obwohl man immer sehr unabhängig war. Und dann merkt man plötzlich, ach krass, ich habe einfach mein Bedürfnis nach Nähe verdrängt. Oder verschiedene andere Beispiele. Und das ist auch interessant, dass man nie sicher davor ist, plötzlich feststellen zu müssen, dass man andere Bedürfnisse hat, als man eigentlich dachte.
Ja, voll. Ach, und ich will es ja auch wissen. Also ich will ja alles wissen, ich will alles erfahren. Und ich habe genug erlebt von dem, was ich erleben wollte. Und ich will eben auch andere Dinge erleben. Und ja, ist alles nicht so leicht. Aber ist ja irgendwo auch gut, weil dann haben wir noch ganz viele Themen für den Podcast.
So findest du es ja.
Das Leben ist so verrückt, wirklich. Es geht auf und ab und auf und ab. Und alles davon ist irgendwie wichtig, aber ja, für uns ist es eben, also ich meine jetzt für uns mentally ill people, ist es eben auch nicht einfach nur ein großer Spaß, sondern man muss dann halt wirklich gut auf sich Acht geben. Wie hast du denn jetzt vor, die nächsten Tage damit umzugehen? Also weil die ganzen Umstände sind ja immer noch ähnlich beschissen. Da ist ja jetzt kein Wunder geschehen wahrscheinlich.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe selber gemerkt, dass eins meiner Probleme daraus resultiert, dass ich nicht gut loslassen kann, dass ich an solchen Dingen dann festhalte und dann so fixiert darauf bin. Und
welche Dinge jetzt?
In dem Fall die Seminararbeit, dieser Auftrag, den ich verpasst habe, die Schulden, aber auch generell halte ich viel an Dingen fest.
Dinge, die du nicht mehr ändern kannst. Ja.
Genau, absolut. Also Dinge, die sowieso schon eingetreten sind. Und ich glaube, es tut mir gut, wenn ich einfach sage, die blöde Seminararbeit ist halt abgegeben. Die ist halt einfach abgegeben. Ich kann mich auf den Kopf stellen, das ist halt jetzt so. Und ich versuche das als Erinnerung zu sehen, künftig konzentrierter an solchen Dingen zu arbeiten. Ist halt einfach beim nächsten Mal besser zu machen.
Witzig, ich sag mal so, wenigstens einer von uns hat abgegeben.
Hättest du auch was abgeben müssen?
Es war jetzt nicht so wichtig wie deins, aber ja, habe ich natürlich nicht geschafft.
Zweitversuch doch dann machen. Zweitversuch, nächstes Semester?
Ja, deswegen, also ist jetzt keine große Sache, es war jetzt nur ein Essay, 4. Aber ich habe mich schon extrem geärgert, aber es war auch irgendwo mehr oder weniger eine bewusste Entscheidung. Ich habe dich unterbrochen. Also zumindest hast du abgegeben und wie du schon sagst, ja, beim nächsten Mal musst du dich daran erinnern, wie beschissen du dich gerade fühlst wahrscheinlich, ne?
Genau. Und ansonsten Thema Loslassen ist halt auch, normalerweise fällt es mir sehr leicht, beim Thema Geld zu sagen, es ist halt nur Geld. Also weißt du, es ist halt, ich kann auch mit wenig Geld leben und man kann immer einen Kredit aufnehmen und sonst wie. Also es geht schon, du kommst schon irgendwie über die Runden. Mich einfach nicht so verrückt zu machen. Ich glaube, wichtig ist für mich einfach, mir halt kleine Dinge vorzunehmen. Also was mir gerade gut tut, ist, dass ich zum Beispiel versuche, so oft wie möglich in die BIP zu gehen und was für die nächste Seminararbeit zu arbeiten. Aber halt nicht zu sagen, ich gehe da den ganzen Tag hin, ich muss da 8 Stunden arbeiten, sondern zu sagen, okay, wenn ich schaffe, für 2 Stunden hinzugehen, ist es halt mega cool. Und genau. Und halt, du hast eben den Begriff Eskapismus irgendwann erwähnt. Es ist halt so, dass ich mir zum Teil zu viel verspreche von solchen Regressionen, dass ich mich halt komplett ablenke und wirklich glaube, dass da irgendeine Erlösung drin stecken würde, sich einfach nur zu betäuben, sich abzulenken. Dem ist nicht so. Das kann man mal machen. Das ist auch in Ordnung. Wir sind keine Roboter. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Suchtstruktur, dass ich halt wirklich hoffe, dass diese Erlösung eintritt, wenn ich mich einfach nur komplett ablenke, wenn ich komplett weg von mir bin, dass dann irgendwas besser wird oder dass dieser Zustand oder auch, dass dieser Zustand dauerhaft möglich wäre. Also als ob man halt fliehen könnte vor all dem. Das funktioniert halt nicht.
Ja. Ja, aber die Bewusstwerdung, also hast du ja halt eben auch erstmal gebraucht, also jetzt nochmal zu erfahren, dass es wirklich das eher schlimmer macht und eben überhaupt nicht das gibt, was es verspricht. Ja. Ja, loslassen. Boah, ich frag mich auch. Also, muss ich loslassen, um hier jetzt wieder richtig ankommen zu können?
Wahrscheinlich würde dir das leichter fallen, wenn du Napoli losließest, wieder in Berlin anzukommen. Das nehme ich schon an, ja.
Ja. Ich glaube, also zum Teil ja, ich kann nicht den ganzen Tag darüber nachdenken und das wird auch weniger werden. Aber ich glaube, ich werde versuchen, beides zu vereinen. Also für mich ist zum Beispiel wichtig, habe ich damals in meiner Therapie, es geht ja jetzt schon einige Jahre so, immer besprochen mit meiner Therapeutin, weiter mich in Kontakt zu fühlen, weil eben ja Napoli mehr ist als diese Stadt, sondern für mich, für eine Version von mir steht und mich in Kontakt zu fühlen mit dieser Version und die eben auch hier zu sein. Und das eben nicht komplett loszulassen, aber natürlich in dem Ausmaß, dass ich hier meine Realität, mein echtes Leben, also das Leben, was mir Sicherheit bietet und auf das ich immer wieder zurückfallen werde, dass ich das nicht zu klein mache und nicht vergesse, weil was eben auch noch dazu kommt, ist, also abgesehen von der ganzen Schwierigkeiten, die mit so einer Distanz und einem fremden Land einhergehen, ist eben auch, dass Napoli erst recht keine sichere Zukunft bietet wegen Vesuvio. Also alles, was ich dort gerade aufbaue, kann innerhalb von ein paar Sekunden wirklich, wirklich unter Asche liegen.
Droht da so ein Ausbruch nochmal?
Ja, aber also immer. Der letzte große war halt vor 2000 Jahren. Pompeji. Und ja, es wird beobachtet und es ist ja auch nicht nur der Vesuv, sondern die ganzen Platten da, auf denen die ganze Area ist. Ist ja egal, ich brauche jetzt nicht das riesigste Problem von allen zu machen, aber warum das für mich wichtig ist, ist eben einfach dieses Deutschland. Deutschland! Deutschland ist meine Heimat. Und
Willkommen zu eurem patriotischen Podcast.
nein, aber ich will es ja nicht. Ich will es ja nicht, aber es
Ja,
ist ja so. Hier
ja.
ist meine Familie, hier sind meine Freunde und hier ist mein Leben, meine Sicherheit. Ich werde, egal wo ich hingehe auf der Welt, hier werde ich immer wieder zurückfallen. Egal wer wo auf der Welt mein Herz bricht oder wenn ich krank werde und ins Krankenhaus muss, Deutschland ist das. Nicht Deutschland, nein. Oh
Mit
Gott.
offenen Grenzen heute.
Ja, auf jeden Fall, ne, meine Freunde und meine Familie sind das. Und das möchte ich einfach nicht verlieren. Und deswegen ist mir sehr wichtig, das eben nicht loszulassen und das alles miteinander zu verbinden. Und ich weiß jetzt eben auch nicht, wie es mit meinem Herz weitergeht. Aber mein Gott, ich habe auch das jetzt einfach schon mal auch durchgemacht letztes Jahr. Und das ist eben alles schwierig mit der Distanz und der Sprache. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir den nächsten Italienischkurs gebucht. Ist eine aktive Sache, die ich machen kann, um in Kontakt zu bleiben und auch weiter nach vorne zu kommen. Ich werde weiter nachdenken über die Optionen, die ich habe. Und ich werde genauso wie du mich nicht überfordern, alles gleichzeitig jetzt wissen und planen zu müssen, sondern jeden Tag ein kleines bisschen irgendwie Ordnung reinzubringen in dieses ganze komische Chaos. Und habe mir vorgenommen, ich nehme jetzt gerade die Vierteldosis meines Medikaments noch bis zu meinem Geburtstag, bis zum 9. April und werde dann in mein 27. Lebensjahr steigen, ganz bewusst ohne Antidepressivum, als bewusster Akt von wegen, ich bin jetzt stark genug. Und dann, liebe Leute, dann ist meine Hauptaufgabe, die 27 zu überleben und während der 27 mein Buch zu veröffentlichen. Und wenn ich dann 28 wäre in einem Jahr, dann kann ich stolz auf dieses Jahr zurückblicken und wer weiß, was da alles passiert ist, aber ich möchte sagen können, ich habe das sehr gut geschafft.
Das klingt nach einem sehr schönen Vorhaben. Ich muss sagen, ich war auch am 27. Mai 2023, letztes Jahr, dann, als der Tag begann um 0 Uhr, sehr, sehr froh, die 27 hinter mir zu haben. Es wäre einfach zu abgeschmackt gewesen, wenn mir irgendwas zugestoßen wäre. Ich hatte wirklich Angst, muss ich sagen. Es hat mir schon Unbehagen bereitet, diese Jahreszahl. Aber ich habe es geschafft und wir wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute für die dämonische Jahreszahl.
Ja, lieber, kennst du bei uns, das hat so einen bitteren Beigeschmack, die 27. Aber deswegen habe ich das natürlich extra auf dem Schirm und werde besonders gut auf mich achten. Ja, und ich meine, wir sind ja alle in Kontakt. Kann ich ja nicht bringen.
Ja, das
Ich
ist
habe hier
wirklich so
eine
das Mental.
Verantwortung mit dem Podcast.
Das die mentally ill Version von bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack, ist so, bitte, bitte nicht, bitte stresst mich nicht, ich bin 27 Jahre alt.
Ich muss mit Bumsi überleben und will ich auch. Wer weiß, was am Ende der 27 auf mich wartet.
Die 28.
Ja. Und scheinbar wird es danach auch nicht besser.
Nee, leider nicht. Das kann ich nicht, könnte ich nicht bestätigen, das stimmt.
Wobei man ja wirklich sagen muss, also vielleicht wenn man von oben betrachtet, auf uns guckt, werden ja die Ausschläge, die negativen, ein bisschen weniger. Immer noch. Also dann hat man wirklich mal wieder ein, zwei, drei oder auch mal einen Monat dabei, der schwierig ist und man fängt wieder an zu dissoziieren und heulend auf dem Boden zu liegen. Aber ich kann für mich sagen, theoretisch wird es ja weniger. Ja, also ich meine, auf irgendwas muss man ja hoffen.
Vieles wächst sich raus. Ich glaube, da darf man auch drauf hoffen. Ja,
Ja.
absolut.
Ja, oder wir lernen zumindest immer mehr kleine Werkzeuge, die helfen können. Ach, Vincenzo, ach, gut, dass wir uns haben. Pff.
Ja, Marilloncello, sollen wir mal zum Ende dieser Folge kommen?
Marilyn Cello. Oh, bitte, bitte. Ja,
Ja,
ey.
schön war es gewesen.
Ja, auch ein bisschen tragisch, aber ist ja auch immer noch das Leben. Ich wünsche dir und uns und allen Zuhörenden auf jeden Fall ganz viel Kraft, um diese Mercury-Microwave-Woche zu überstehen. Ich hoffe, dass es nächste Woche allgemein einfach ein bisschen leichter wird, dass die Probleme vielleicht leichter zu bewältigen werden und wenn nicht, dass wir uns zu helfen wissen trotzdem und dass wir uns ja die kleinen Schritte vornehmen und nicht die ganz großen.
Absolut, da schließe ich mich an. Ich wünsche dir und allen Zuhörenden Klarheit und Besonnenheit bei dem, was man sich vornimmt. Es bringt überhaupt nichts, sich zu überfordern. Am besten macht man ganz, ganz kleine Schritte und guckt, wo man irgendwann dann mal ankommt.
Hey, so machen wir es. Also,
Perfekt. Dann bis nächste
tschüss.
Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
Bei Simon Slommer. Für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.